Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute hier seid. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tabea. Ich bin verheiratet und wir erwarten ein Baby. Noch ist es noch nicht da, aber bald kommt es vielleicht, hoffentlich. Genau, und Alex und ich, wir wohnen in Berlin, sind aber eigentlich aus der Gemeinde hier in Eisenhüttenstadt. Und ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich nicht hier die Predigt halten könnte. Also für die Gäste unter euch, wie euch zum Beispiel, die vor 2 Jahren schon da waren, ich bin hier nicht immer dran, aber mal wieder. Ist halt ein kleiner Zufall, sieht nur so aus. Genau, soll heute an Ostern 2024 um 4 verschiedene Punkte gehen, die ihr hier hinten sehen könnt. Der erste Punkt ist das Evangelium und Auferstehung. Zweiter Punkt, Reaktion auf die Auferstehung. Dritter Punkt, was für Behauptungen gibt es eigentlich gegen die Auferstehung? Und vierter Punkt, was bedeutet die Auferstehung eigentlich für uns? Zunächst möchte ich aber mal mit einer kleinen Geschichte starten. Und zwar für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich in Berlin gerne Zumba mache. Zumba ist ein sehr aktiver Tanzsport. Und ich habe dort eine neue Freundin kennengelernt. Diese neue Freundin heißt auch Alex, aber mit KS. Und diese Freundin und ich, wir treffen uns ganz oft nach dem Training noch und sprechen so ein bisschen. Und diese Freundin hat mich irgendwann mal gefragt, du Tabea, du bist doch eigentlich Christ, du bist doch gläubig, hast du irgendwie mal erzählt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich so das Kernstück von dem Glauben? Was ist eigentlich so der Hauptinhalt deines Glaubens oder auch einfach generell des Christentums? Und mein erster Gedanke war, naja, der Hauptinhalt des Christentums ist das Evangelium. Und um dieses Evangelium ging es auch vor 2 Wochen bei dem Englischcamp Nachtreffen. Wir haben uns mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Wir haben verschiedene Bibelarbeiten gemacht, wir hatten viel Gemeinschaft, wir haben Musik gemacht, wir haben natürlich auch Volleyball gespielt und andere gemeinschaftsfördernde Aktivitäten gemacht. Aber wir haben uns eben auch ganz intensiv damit beschäftigt, was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich die Hauptbotschaft des Christentums? Und hätte man mich vor diesem Wochenende gefragt und auch bevor ich mich mit der Bibel und für diese Predigt auch vor allem beschäftigt habe, hätte ich gesagt ganz klar das Kreuz. Das Kreuz ist das Kernstück des Evangeliums, das Kreuz ist so der Hauptinhalt des Evangeliums und darum ging es ja auch an Karfreitag. Das Kreuz bedeutet, ich kann aus meinen eigenen Bemühungen, aus dem, wie ich selber versuche, als Mensch Gutes zu tun, nicht zu dem heiligen Gott kommen. Ich kann aus eigener Kraft nicht das tun oder niemals diese guten Werke tun, um zu diesem heiligen Gott zu kommen. Und das Kreuz bedeutet ja, dass Jesus stellvertretend für mich, wo ich eigentlich da hängen müsste, stirbt, damit für alle unsere Schuld, alle unsere Lasten bezahlt, die wir tagtäglich auf uns laden, und Jesus damit auch den Weg frei macht. Weil wir als Menschen, bevor wir Gott kennen, gegen ihn rebellieren wollen. Wir wollen als Mensch eigentlich vor Jesus nichts von der anderen Autorität wissen, weil wir selber unser Herr sein wollen, weil wir selber entscheiden wollen, weil wir selber aus eigener Kraft Sachen tun wollen und Sachen auch schaffen wollen. Und deswegen zeigt, finde ich, dieses Bild hier ganz gut. Deswegen zeigt dieses Bild hier auch ganz gut, dass Jesus eben hier diesen Weg zwischen uns Menschen frei macht und aber auch dem heiligen Gott. Und das haben wir ja auch an Karfreitag bezeugt. Wir brauchen diesen heiligen Gott, der am Kreuz für uns stirbt. Doch was mich dann überraschte, als wir uns mit dem Evangelium beschäftigt haben und ich eben auch so verschiedene Texte zum Thema Auferstehung gelesen habe, war, dass einer der größten Redner und Prediger und Lehrer des Neuen Testamentes, Jesus, und zwar Paulus, als er im Neuen Testament eine große Rede an die Athener macht, dass er da nicht das Kreuz ins Zentrum stellt, sondern die Auferstehung. Er betont also genau das, was an Ostern heute passiert ist. Deswegen auch gut, dass ihr heute alle da seid, dass wir uns quasi mit dem vielleicht noch wichtigeren Ereignis befassen. Aber natürlich gehört das Kreuz und die Auferstehung ganz unmittelbar zusammen. Deswegen mein erster Punkt, Evangelium und Auferstehung. Wir wollen uns zuerst mal angucken, wie Paulus eigentlich das Evangelium präsentiert und dann schauen, wie das Evangelium, das heißt die Botschaft Gottes, die gute Nachricht des Christentums, mit der Auferstehung zusammengehört. In der Apostelgeschichte 17, Vers 22 finden wir genau das. Stellt euch vor, ihr seid in Athen an einem heißen Sommertag und ihr steht dort genau wie die ganzen Leute mit Paulus vor, die da versammelt sind. Und Paulus, der bereitet jetzt das Evangelium vor. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren. Areopag, ein bisschen ähnlich wie ich hier stehe, eine höhere Erhebung und die Athener, das heißt die zuhörenden Leute, saßen quasi da und haben zugehört. Und Paulus rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Als erster Punkt erkennen wir hier, dass Paulus erstmal erkennt, wenn Menschen Gott nicht kennen, dann laufen sie unbekannten Göttern nach. Ihr kennt wahrscheinlich alle Leute, die sagen, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts, alles ist irgendwie Schicksal. Und doch merkt man in ihrem Leben verschiedene Prioritäten, verschiedene Wegweisungen, wo die Bibel auch ganz klar sagt, jeder läuft irgendeinem Gott nach, jeder verehrt irgendwas. Und Paulus erkennt hier, wenn Menschen den lebendigen Gott nicht kennen, laufen sie unbekannten Göttern nach und verehren sie. Zweitens, in diesen Versen hier, da geht es, genau, in diesen Versen, die seht ihr mal hier vorne, in diesen Versen geht es darum, dass Paulus erstmal diesen bekannten Gott präsentiert. Das heißt, er sagt, ihr müsst nicht länger im Dunkeln wandeln, sondern es gibt einen bekannten Gott, der sich euch auch bekannt machen möchte, der Himmel und Erde gemacht hat und nicht von Menschen und Kirchen abhängig ist, beziehungsweise auch eingeschränkt werden kann. Was ich immer sehr ermutigend finde, weil wir haben so viele Kirchen in Deutschland, so viele Gebäude und trotzdem sind wir als Christenheit vor Gott eins. Das heißt, dass wir als Christen, wenn wir hier Gemeinschaft haben, dass es gar nicht wichtig ist, wo wir eigentlich herkommen, ob wir vielleicht einer ganz anderen Gemeinde ansässig sind, sondern dass es so wichtig ist, dass wir gemeinsam diesen bekannten Gott kennen, feiern oder auch generell von diesem für manche bekannten Gott, für mich vielleicht noch unbekannten Gott, was gemeinsam lernen können. Und drittens, Paulus beschreibt das Evangelium hier so, dass dieser bekannte Gott an Beziehung zu Menschen interessiert ist. Das kann aber nur geschehen, sagt er dann auch gleich später, wenn wir zu ihm umkehren. Und jetzt kommt der Teil, wo es um die Auferstehung geht. Paulus sagt weiterhin: Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, Jesus. Das habe ich da eingefügt, nicht, dass ihr euch wundert. Den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Jetzt, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Darunter waren Dionysos, ein Mitglied des Stadtrats, eine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Wir sehen hier den Höhepunkt von Paulus' Rede.
Gott hat Jesus dazu bestimmt, von den Toten aufzuerstehen. Doch welche Reaktion gibt es auf diese Auferstehungsbotschaft? Deswegen mein zweiter Punkt, Reaktionen auf die Auferstehung. Wir sehen in diesem Text drei verschiedene Reaktionen. Und diese Reaktion habe ich persönlich in meinem eigenen Leben, wenn ich mit Leuten über meinen Glauben, über das Christentum spreche, auch schon oft erlebt. Und ich glaube, die meisten von euch auch schon. Und mir ist wichtig, dass wir auch heute Morgen mal so ein bisschen drüber nachdenken, an welcher Reaktion bin ich eigentlich gerade? Wenn ich im Gottesdienst sitze oder wenn ich vom Glauben höre, wie reagiere ich selber auch darauf? Wo stehe ich da vielleicht auch gerade? Die erste Reaktion, die erste Gruppe der Menschen, die wir im Text gesehen haben, sind die, die spotten. Paulus präsentiert das Evangelium, Paulus präsentiert die Auferstehung und sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und einige sind da, die spotten, die tun es einfach ab. Die beschäftigen sich nicht weiter damit, die machen sich darüber lustig und spotten einfach. Die zweite Gruppe an Menschen ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Die sagen nämlich, wir wollen mehr darüber erfahren. Ähnlich wie meine Freundin Alex beim Zumba, die mir viele gute Fragen stellt, die mich auch hinterfragt. Die sagt, ich möchte darüber mehr erfahren. Also die zweite Gruppe an Leuten, die sagen, ich möchte darüber mehr erfahren. Erzähl uns mehr darüber, Paulus. Was bedeutet das? Auferstehung der Toten, Auferstehung von Jesus. Und die dritte Gruppe an Leuten, die wir auch hier im Text haben, wo die Botschaft Veränderung bringt. Wir würden vielleicht sagen, der Same ist auf guten Boden gefallen. Das heißt, sie kommen sogar zum Glauben, es geht direkt ins Herz und es verändert sich was in ihrem Leben. Sie kehren um und folgen diesem auferstandenen Jesus. Wir sehen hier zwei Beispiele, zum Beispiel Dionysius, wenn auch jemand einen Namen für sein Kind sucht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Oder auch eine Frau namens Damaris. Also es werden sogar zwei Beispiele hier genannt. Diese Leute kehrten um zu Gott, wurden gläubig, wandten sich von ihren Götzen und von diesen unbekannten Göttern, denen sie ja alle gemeinsam vorher nachgelaufen sind, ab. Und ich habe mich gefragt, wenn mich das jemand fragt, wenn uns das jemand fragt, in dieser zweiten Gruppe an Leuten, was genau ist eigentlich passiert bei der Auferstehung? Gibt es dafür Beweise? Der Uwe hat vorhin auch schon gesagt, die Auferstehung ist ein geschichtlich datierbares Ereignis, was wirklich passiert ist. Wo nicht nur die Bibel sagt, es passiert, sondern wirklich auch unfassbar viele außerbiblische Quellen. Aber was würden wir denn darauf sagen? Wie würden wir das erklären? Und ich glaube, wir sollten wissen, was eigentlich genau passiert ist und wir sollten auch ein paar Argumente und Beweise quasi kennen. Deswegen schauen wir uns erstmal an, was ist da eigentlich passiert? Erstmal der Bibeltext zur Auferstehung. Ich lese den Bibeltext aus Matthäus 28, 1-10. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Was für ein Ereignis. Ich finde, man kann sich das ganz gut bildlich vorstellen, was hier passiert. Und ich kann mir auch super gut vorstellen, wie Maria Magdalena und auch die andere Maria sich gefühlt haben. Und ich finde es immer richtig schön, dass in der Bibel auch so viele Emotionen beschrieben werden. Furcht und große Freude. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Furcht und große Freude zugleich gespürt habt, aber ich glaube, das ist ein ziemlich überwältigendes Gefühl, diese beiden Emotionen gleichzeitig zu haben. Jesus ist also vom Tod zum Leben auferstanden, wird hier gesagt. Vielleicht sagen die einen von euch, das ist für mich ganz klar, Gott ist allmächtig, Jesus kann alles, Tod, Leben, gar kein Problem. Vielleicht sind aber manche von euch auch hier, die sich so ein bisschen fragen, naja, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es vielleicht ein bisschen schwierig oder ich kann es vielleicht gar nicht so richtig einordnen, kann das wirklich stimmen? Wie war das denn eigentlich alles? Und deswegen habe ich euch ein paar Behauptungen, und zwar vier an der Zahl, mitgebracht, die ich schon gehört habe, die gegen die Auferstehung sprechen sollen. Und ihr dürft selber prüfen, inwieweit sie tragfähig sind oder inwieweit sie nicht tragfähig sind. Dritter Punkt, Behauptungen gegen die Auferstehung. Die erste Behauptung, die ich gehört habe und die ich schon oft gehört habe, ist, Jesus war gar nicht wirklich tot. Zweite Behauptung, der Leichnam von Jesus wurde gestohlen. Dritte Behauptung, die Erscheinung des Auferstandenen war nur eine Halluzination. Und vierte Behauptung, es gibt gar nicht genug qualitative Zeugen, die dieses große Ereignis bezeugen können. Erstens, Jesus war gar nicht wirklich tot. Gemeint ist, er bekam am Kreuz sowas wie heimlich einen Betäubungstrank. Er weckte damit den Eindruck, schon tot zu sein, ist dann im Grab wieder zu sich gekommen und anschließend zum Beispiel, und das ist wirklich so, überliefert in manchen Quellen nach Indien ausgewandert. Also ist nicht wirklich so, aber es gibt wirklich Menschen, die das glauben, so möchte ich das. Klingt ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, aber ist wirklich von einigen Leuten eben in verschiedenen Quellen so aufgeschrieben worden. In Johannes 19, 33 plus 34 steht aber etwas ganz Spannendes über die römischen Soldaten, die dafür zuständig waren, dass Jesus wirklich tot war. Wer von euch so römische Filme kennt, der kann sich das auch so ein bisschen vorstellen. Römische Soldaten, die waren das richtige Hinrichtungskommando. Die mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen, wenn jemand nicht wirklich tot war und sie aber dafür verantwortlich waren. Aber wir lesen erstmal, was dazu steht. In Johannes 19, 33 bis 34 steht: Doch als diese römischen Soldaten zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine, was sie sonst immer getan haben bei den Leuten, die quasi noch nicht ganz tot waren und schon am Kreuz hängen. Aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite. Sofort flossen Blut und Wasser aus der Wunde. Es flossen Blut und Wasser aus der Wunde. Offenbar hatte sich also schon diese Lymphflüssigkeit gesammelt, die ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass Menschen tot sind. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, könnt ihr vielleicht meinen Papa fragen, der sich für sowas schon mal gesehen hat. Nicht mich. Also ein deutlicher Hinweis darauf, dass Menschen bereits tot sind, ist eben, wenn diese Lymphflüssigkeit, wenn man in die Menschen piekt, quasi rauskommt. Und wie gesagt, man muss sich daran klar machen, dass die Römer ja das größte Interesse hatten, diesen Jesus endlich umzubringen. Die hatten die Anweisung vom Cäsar ganz höchstpersönlich und die hatten natürlich auch die Anweisung, diesen Tod auch wirklich zu verstrecken. Später wurde dann von ihnen, von den römischen Soldaten, das Grab sogar amtlich versiegelt. Deswegen die Frage von mir an euch, wie wahrscheinlich ist es also, dass Jesus kurz darauf wieder zu Kräften kam? Meiner Meinung nach ist es nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, erste Behauptung, Jesus war gar nicht wirklich tot, ist zu entkräften. Behauptung Nummer zwei. Der Leichnam... Vielen Dank, dass ihr aufpasst. Behauptung Nummer zwei. Der Leichnam wurde gestohlen. Möglicherweise wurde ja die Leiche aus dem Grab entwendet und anschließend das Gerücht verbreitet, Jesus sei auferstanden. Das lesen wir sogar in der Bibel, dieses Gerücht. In Matthäus 28, die Verse 11 bis 15, da steht: Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten zu ihm: Erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihm: Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisung. So hat sich diese Geschichte bei den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Das heißt, dieses Gerücht, der Leichnam wurde gestohlen, wurde damals schon erzählt und wird eben heute manchmal auch noch erzählt. Die Soldaten bekamen hier also eine Anweisung. Bereits im Neuen Testament ist dieses Gerücht entstanden. Aber hätte irgendjemand später die stark wachsende erste Gemeinde stoppen wollen, hätte er ja nur die Leichen zeigen müssen. Wenn jemand die Leiche gestohlen hätte, hätte man ja einfach nur zeigen müssen, hier ist die Leiche. Und die Leiche wurde aber nie gefunden. Wenn die Jesus-Jünger natürlich die Leiche gestohlen hätten, wäre nie der Glaube an eine Auferstehung entstanden. Und meine Frage ist dabei aber, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass enttäuschte Jesus-Jünger, die ja überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass ihr Herr auch wirklich aufersteht, obwohl er es gesagt hat, die völlig zerrissen und zerstört und verwirrt am Kreuz waren, weil sie dachten, jetzt ist alles aus, mit der Kreuzigung ist alles vorbei. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Nachfolger von Jesus seinen Leichnam unter Lebensgefahr klauten und anschließend begeistert von der Auferstehung durch die ganze Welt missionieren und davon erzählen? Diese Jesus-Bewegung hat sich ja nach der Auferstehung erst auf der ganzen Welt verbreitet. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Jünger für eine erfundene Botschaft bereit waren, ins Gefängnis zu gehen, gefoltert zu werden? Manchen wurde sogar der Kopf abgeschnitten, bei manchen wurde sogar die Haut abgezogen. Einfach, weil sie zu ihrem Glauben standen, weil sie zu diesem auferstandenen Jesus standen, ja, oder ihn bezeugten. Alle Jünger sind durch den Glauben an die Auferstehung ermordet worden. Also prüft selber, wie wahrscheinlich ist es, dass der Leichnam einfach geklaut wurde. Drittens, das ist wahrscheinlich eine Behauptung, die gerade auch heutzutage, wo es verschiedene Rauschmittel gibt und wo verschiedene Leute auch schon mal Halluzinationen ausprobiert haben, eine Behauptung ist, die viele vielleicht von unseren Freunden sagen: Die Erscheinung des Auferstandenen war nur eine Halluzination. Es gibt Wahnvorstellungen, es gibt Psychosen, es gibt auch Wunschvorstellungen, indem man sich etwas so richtig doll herbeisehnt, dass man denkt, es passiert sogar. Obwohl Jesus, wie ich schon sagte, aber seine Auferstehung mehrfach angekündigt hat, immer wieder gesagt hat, ich werde am dritten Tage auferstehen, haben seine Schüler, das heißt seine Jünger, nicht daran geglaubt. Nach der Kreuzigung waren sie am Boden zerstört. Sie hatten keine Hoffnung mehr und dachten, dass alles vorbei ist. All das widerspricht doch aber religiösen Wunschvorstellungen, denn sie haben es nicht herbeigesehen. Sie haben es weder erwartet noch erhofft, noch haben sie überhaupt damit gerechnet, noch haben sie überhaupt gedacht, wir laufen jetzt mal zum Grab und gucken, ob mal vielleicht irgendwas passiert ist. Wir glauben zwar nicht dran, aber wir schauen uns mal an, was da passiert ist. Niemand war da. Niemand von den Leuten, die Jesus geheilt hat. Niemand von den Leuten, die Jesus berührt hat. Niemand von den Leuten, die so lange mit Jesus eigentlich unterwegs waren, die eigentlich immer wieder seine Botschaft gehört haben. Es hat keiner ersehnt, es hat keiner erhofft. Und Paulus schreibt eben von diesen vielen unterschiedlichen Zeugen. Den Bibeltext haben wir heute eingangs auch schon gehört. Paulus schreibt, dass er begraben wurde und am dritten Tag wurde Jesus auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Also selbst die Pharisäer, die Schrift ja so gut kannten, das Alte Testament und die Heiligen Schriften, selbst die sind nicht zum Grab gegangen und haben geschaut, ob Jesus nun wirklich doch da ist oder nicht. Es hat niemand damit gerechnet, es hatte niemand diese Wunschvorstellung. Er hat sich Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Für uns natürlich heute sind sie alle schon gestorben. Also nicht, dass sich jetzt jemand wundert, wo sind sie eigentlich. Später ist der Jakobus und schließlich ein Apostel erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Paulus schreibt also von vielen unterschiedlichen Zeugen. Und dass man so eine Massenhalluzination auf 500 und mehr Leute projiziert, die alle überhaupt nicht damit gerechnet haben, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Denn diese Zeugen bestätigen, dass Jesus Christus historisch datierbar und leiblich auch von den Toten auferstanden ist. Es ist wahrscheinlich schwer zu glauben, ja. Aber man kommt nicht drum herum, wenn man sich die Geschichte anguckt. Wirklich geschichtliche Fakten, historische Fakten. Man kommt nicht drum herum, dass zu dieser Zeit etwas Weltbewegendes passiert ist. Weil innerhalb von kürzester Zeit breitete sich diese Botschaft überall aus. Und diesem auferstandenen Jesus. Und in deren Jesus Gläubige waren dann auch zu enormen Opfern bereit. Bis dahin, wie ich schon sagte, dass sie sogar für diese Botschaft gestorben sind. Und sowas lässt sich nicht mit einem vorgetäuschten Tod, einer Halluzination oder einem gestohlenen Leichnam erklären. Behauptung Nummer 4. Es gibt zu wenig qualitative Zeugen. Vielleicht sagt der eine oder andere, so viele gab es ja vielleicht gar nicht. Und so richtig qualitativ kommt die mir auch nicht vor. Vielleicht wurde das nur nachträglich noch verändert, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hatte schon erwähnt, dass Frauen die ersten Menschen waren, die am Grab Jesu standen. Maria Magdalena und die andere Maria, so wird sie genannt. Bisschen gemein, die andere Maria, aber so ist quasi ihr Name hier beschrieben. Frauen waren die ersten, die das leere Grab bestaunen. Frauen. Frauen galten damals, zu dieser Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, vor Gericht nicht mal als rechtmäßige Zeugen. Die Frauen, wenn sie was sagen wollten, mussten immer ihrem Mann sagen, was sie sagen möchten. Dann konnte der Mann oder musste der Mann für die Frau sprechen. Aber die Frau an sich alleine hatte keine Relevanz vor Gericht. Auch in vielen alltäglichen Begebenheiten hatte die Frau eigentlich keine wirkliche Aussagekraft, musste immer von Männern gestützt werden. Dass die Bibel hier trotzdem Frauen erwähnt, zeigt für mich, dass der Bericht nicht nachträglich verfälscht wurde. Weil ansonsten hätte man ja natürlich genommen, na gut, es war nicht Maria, sondern Mario oder so, und es war irgendwie irgendein Mann, der quasi da war als rechtmäßiger Zeuge, der kann bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Nein, es waren Frauen, und es bleibt auch in der Bibel so stehen, es waren Frauen, die als erstes Jesus gesehen haben. Da hätte man eigentlich, wenn man das nochmal verfälschen wollte, wahrscheinlich Männer genommen. Aber Jesus erscheint nach der Auferstehung diesen Frauen, aber auch seinen Jüngern und mehr als 500 Menschen. Und natürlich wieder die Frage an euch, wie wahrscheinlich ist, dass sie sich alle getäuscht haben? Meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich. Kommen wir nun zur Bedeutung der Auferstehung für uns. Ich habe jetzt viele Fakten genannt, viel Wissen, was euch vielleicht hoffentlich auch hilft, das mit euren nicht-christlichen Freunden auch mal anzuführen oder auch mal ein bisschen in den Konflikt, in den Dialog zu gehen. Aber was bedeutet das eigentlich für uns persönlich? Warum ist die Auferstehung so relevant für uns auch heute noch? Und warum ist auch gerade dadurch diese große Jesusbewegung erst entstanden? Erstens, der christliche Glaube hat eine geschichtliche Verankerung. Das für jemanden wie mich, der sich sehr auch mit Geschichte befasst und es auch interessant findet, sehr gut zu wissen. Es ist nicht einfach was Freies, was man sich ausgedacht hat, sondern es ist geschichtlich datierbar. Denn er bezieht sich auf historische Ereignisse, die in biblischen und außerbiblischen Quellen auch durch Zeugen beglaubigt und überliefert wurde. Jesus hat gelebt und gelehrt. Er ist gestorben, er war richtig tot und wurde dann vom Tod auferweckt. Wenn jemand historische Fakten versucht, gegen die Auferstehung euch nahezubringen, seid ihr jetzt hoffentlich ein bisschen besser gewappnet und könnt dieser zweiten Reaktionsgruppe, die wir uns am Anfang angeschaut haben, hoffentlich auch ein paar Fakten oder Fragen einfach auch zurückstellen. Und die Frage, die ich ja eingangs schon gestellt habe, war, was ist eigentlich deine Reaktion auf die Auferstehung? Findest du dich eher in der ersten Gruppe, die es einfach so abtut und sagt, Auferstehung, naja,
das ist so ein schöner Glaube, dass jemand vom Tod zum Leben wieder auferweckt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will mich damit auch nicht beschäftigen, ich finde es irgendwie komisch. Und dann befindet ihr euch hier in der zweiten Gruppe, die sagt, ich finde Auferstehung interessant, aber ich habe da noch mehr Fragen, ich möchte da noch mehr darüber wissen. Ich bin da noch nicht so ganz fertig mit dem Thema. Ich möchte da noch mehr recherchieren, ich möchte da noch mehr mit anderen Leuten darüber sprechen. Oder befindet ihr euch in der dritten Gruppe? Im Fall von der dritten Gruppe in Athen kehrten manche durch diese Auferstehungsbotschaft um zu Gott, sortierten ihre Prioritäten neu und erzählten sogar anderen davon. Denn der Sprung dann von der zweiten zur dritten Gruppe besteht darin, dass wir die Bedeutung des Kreuzes und der Auferstehung nicht nur verstehen, sondern Gott als Herrscher und Lebensmittelpunkt in unserem Leben auch anzuerkennen. Und anzuerkennen heißt auch, dass andere um uns herum merken, diese Person hat einen anderen Gott. Diese Person folgt einem bekannten Gott. Diese Person verehrt nicht irgendwelche Götter, die nicht bekannt sind, sondern diese Person hat Gott als Mittelpunkt und ich merke, dass da eine Veränderung ist in der Person. Das beinhaltet zum Beispiel von seinen alltäglichen Dingen, die wichtiger erscheinen als Gott, umzukehren und das Leben unter seine Führung zu stellen. Vielleicht ist das noch neu für dich. Was soll das heißen, mein Leben unter Gottes Führung zu stellen? Da darf ich dir zusprechen, dass das Gottes Einladung an dich auch heute Morgen ist. Dass Gott sagt, ich bin der Auferstandene. Ich bin der lebendige Gott. Ich bin nicht einfach einer, der in der Bibel drinsteckt und da nicht rauskommt. Ich bin nicht einer, der gebunden ist an Gotteshäuser, an Menschen, an irgendwas Menschengemachtes, sondern ich bin lebendig. Ich habe sogar den Tod überwunden, was für uns Menschen ja einfach überhaupt nicht vorstellbar ist. Wenn wir auf einer Beerdigung sind, ist es für uns, das ist erstmal das Letzte. Ich sehe die Person nie wieder. Es ist traurig, es ist ohne Hoffnung. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Vielleicht ist es aber auch schon für dich bekannt. Und du fragst dich, naja, wie kann ich denn heute diese alltägliche Umkehr umsetzen? Wie kann es in meinem Leben auch wirksam sein, dass Menschen auch sehen, dass ich an den auferstandenen Jesus glaube? Deswegen möchte ich euch zum Abschluss noch ein paar praktische Beispiele geben. Und wenn ihr erst jetzt aufpasst, ist es auch in Ordnung. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel könnte man sich am Morgen hinsetzen und Gott immer wieder fragen, Gott, mit wem darf und soll ich heute über dich sprechen? Zeig mir eine Person im Zug, auf der Arbeit, in der Schule, mit dem ich mich treffe. Es muss ja gar kein großes theologisches Gespräch sein, sondern einfach dieses mal so ein bisschen hinterfragen. Was glaubst du eigentlich? Wo ist dein Gott? Was verehrst du? Was ist dir wichtig? Was ist deine Priorität? Und natürlich auch Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit am Morgen, das wirklich zeigt, Gott, es sind so viele Einflüsse in meinem Leben, es sind so viele Ablenkungen in meinem Leben, aber ich möchte Zeit mit dir verbringen, weil ich weiß, du bist der auferstandene Gott und ich muss von dir erfüllt werden, um durch diesen Tag überhaupt gehen zu können. Für Alex und mich bedeutet das ganz praktisch, wir überlegen zur Zeit, ob wir wieder nach oben umziehen wollen, also hier eine halbe Stunde von hier, für die schon hier sind. Und da ist für uns natürlich auch die Frage und immer wieder auch die unser Gebet an Gott, dass wir sagen, Gott, wir wollen nicht einfach nur hier hinziehen, weil es bequem ist, weil wir eine Sicherheit haben, weil die Großeltern hier sind und so weiter, sondern uns auch immer wieder fragen, Gott, wie können wir unser Leben hier auch für dich leben? Wie können wir dich hier als Priorität behalten? Vielleicht ist auch ein Beispiel für euch, dass wir uns vor Entscheidungen fragen sollen, Gott, was ist eigentlich dein Wille für diese eine Sache, wo ich eine Entscheidung treffen muss? Was ist eigentlich dein Wille, was ist eigentlich dein Rat, bevor ich eine Beziehung ernsthaft eingehe, bevor ich den nächsten Schritt mit in einer Freundschaft gehe, bevor ich vielleicht auch den nächsten Schritt in einer Liebesbeziehung gehe. Herr, was ist eigentlich dein Wille und nicht einfach nur, was ist mein Wille? Oder auch wenn wir uns das Thema Finanzen anschauen. Wie kann ich damit nicht nur mein Reich, mein vielleicht durch Fitness, Körper, Haus, Garten, was auch immer dein Reich alles beinhaltet, sondern wie kann ich damit dein Reich bauen? Wie kann ich damit auch wirklich anderen Menschen dienen und nicht nur mir selbst? Denn wenn ich Paulus richtig verstehe,
sind es genau diese Prioritäten, die wir in unserem Leben haben, die zeigen, dass ich für den Auferstandenen lebe oder dass ich vielleicht ein Stück weit immer noch nur für mich selbst, für mich, meine Familie, meine Freunde, mein Reich lebe. Deshalb ist die Auferstehung Jesu auch so wichtig. Denn sie steht für das Neue. Der lebende Jesus, der den Tod überwunden hat, er lebt in uns. Also lasst uns nicht so leben, als hätte die Auferstehung keine Relevanz in unserem Leben. Amen.
Amen.